Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Es ist Bettina Hein, eine von den ganz wenigen Frauen, die als Unternehmerin in der Technologiebranche außerordentlich erfolgreich ist. Ein breites Publikum kennt sie wahrscheinlich eher aus der Fernsehsendung «Höhle der Löwen», wo sie ein Mitglied sind von der Jury, wo Investitionsideen beurteilen. Sie sind sehr erfolgreich und erfolgreich, der zweite Teil des Wortes ist reich, wahrscheinlich auch reich. Sie haben Firmen gegründet, mehrere schon, in den USA, in der Schweiz. Und wir reden über Frauen und Technologie, Frauen und Unternehmertum, über die Familie und über Digitalisierung. Herzlich willkommen.
Danke, Reinwald. Merci.
Schön, dass Sie da sind. Ich fange wieder mal mit meiner Standardfrage an. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut geht es Ihnen heute?
Ich würde sagen 7.
Okay, das ist, glaube ich, eine sehr ehrliche Antwort. Die meisten Leute sagen irgendetwas zwischen 9 und 10. Und ich glaube das nie so richtig. Und ich habe auch von Ihnen gelesen, dass ja so Unternehmerinnen da sind, ist natürlich eine Achterbahnfahrt. Also man hat immer 1000 Sachen am Hals. Mhm. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr sagen, warum Sie 7 sagen.
Ach, ja, weil es einfach viel zu tun gibt und eben dass die Achterbahn, die geht immer rauf und ab und eigentlich muss man schauen, dass man relativ stabil bleibt, oder? Dass es nicht zu hoch geht, nicht zu niedrig und von dem her ist 7, glaube ich, ein guter Zwischenwert.
Mhm. Was steht da heute? Hat das mit dem heutigen Tag zu tun? Oder mit der aktuellen Situation von den Tätigkeiten, die Sie drin sind, mit der neuesten Firma?
Nein, ist einfach, glaube ich, eine ehrliche Antwort.
Ja. Sehr gut. Können Sie mir ganz kurz sagen, Sie haben mehrere Firmen gegründet, mit was Sie heute beschäftigt sind?
Ja, also ich habe jetzt vor einem Jahr, ein bisschen mehr wie einem Jahr, habe ich meine dritte Softwarefirma gegründet, Julie. Und Julie ist eine Digital Health App, Anwendung, wo Leute hilft, ihre chronischen Krankheiten zu managen, indem wir ganz viele verschiedene Daten verbinden und Leute aufzeigen, was beeinflusst ihren Gesundheitszustand, was sie können machen, um den zu verbessern.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Aus eigener Erfahrung. Also ich habe nach der Geburt vom ersten Kind, es war Frühgeburt und das war so ein richtiges Geburtstrauma für mich gewesen, was ich aber erst nicht so verstanden habe und habe anderthalb Jahre lang nicht schlafen können.
Wow.
Und dann habe ich, ich bin CEO von einem wachsenden Softwareunternehmen gewesen, also eigentlich muss man da voll dran sein.
Mhm. Und also darf ich schnell, Sie haben eine frühe Geburt gehabt, ein Kind, das zu früh auf die Welt kommt, was an und für sich schon Stress ist und sind gleichzeitig voll eingespannt gewesen als Executive Chef.
Ja, genau. Mhm. Genau. Pexability hat damalige Firma geheissen, Videowerbungsoptimierungsfirma. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ich kann Ihnen nichts geben. Sie stillen. Und bin wieder gegangen. Das habe ich zweimal gemacht. Und ich habe dann gedacht, was mache ich? Und ich habe mir so ein Stirnband gekauft, wo ein Sleep Monitor war. Also Schlafüberwachung. Und da habe ich wirklich gesehen, so die Muster gesehen und quasi mich gehackt wieder zur Gesundheit zurück.
Und also Sie haben dann gesehen, wie Ihr Schlafverhalten ist und dann können aus dem heraus das optimieren quasi und wieder besser schlafen.
Genau. Ja, und dann nach anderthalb Jahren ist es eben geschafft. Und dann, viel später, ist es dann herausgekommen, dass vermutlich habe ich eine atypische postpartale Depression gehabt. Mhm. Also ich habe mich nicht irgendwie schlecht gefühlt oder so irgendetwas. Ich bin einfach immer sehr spannend. Und das kann natürlich auch mit dem Hormon zusammenhängen. Aber ja, und da wird natürlich nicht viel darüber geredet und auch die Allgemeinärzte sind nicht so ausgebildet in dem Bereich. Mhm. Ja, und nachher sind noch ein paar andere chronische Sachen dazugekommen und dann habe ich einfach gedacht, ich muss gegenüber mir und einem Arzt können aufzeigen, wie ist eigentlich der Verlauf. Und das bringt ja nichts, wenn man einmal im Monat, einmal im Quartal, zweimal im Jahr zum Arzt geht und der dann einfach nur so einen kleinen Ausschnitt
aus dem ganzen
Geschehen. Genau, ja. Und wir haben aber den ganzen Verlauf gesehen, da haben wir viel besser eingreifen. Und so bin ich auf die Idee mit Julie gekommen. Und wir verbinden 5 verschiedene Arten von Daten, also Sachen vom Smartphone, dann von Wearables oder Wagen, Smartwagen, Umgebungsdaten, also Wetter und Luftverschmutzung und Pollen, so etwas. Dann noch die elektronische Patientenakte und dann auch noch selbst erfasste Daten vom Patienten.
Gut, bevor wir das allenfalls noch ein bisschen vertiefen mit der Digitalisierung, das ist einfach Ihr aktuelles Beispiel. Wieso, um Himmels Willen, haben Sie schon wieder eine neue Firma angepackt? Ich meine, Sie sind ja sonst genug schon gemacht gehabt.
Ja, das fragen viele, ja. Ich habe es wirklich sehr gerne mit einem Team zusammen zu arbeiten. Also ich habe gemerkt, ich könnte jede Woche ein Verwaltungsratsmandat annehmen, oder? Das ist
also vom Interesse her, oder wie Sie so viel Angebot haben?
Ich komme einfach viel Angebot über, weil eben, ja, mein Skillset ist einfach nicht sehr häufig, wie Sie am Anfang schon gesagt haben.
Skillset, also
das Know-how. Know-how, Fähigkeiten, genau, Erfahrungshintergrund. Ja, und ich habe gemerkt, da ist man so punktuell involviert. Und
als Verwaltungsrätin.
Ja. Genau. Und das ist schön, das ist auch befriedigend, das ist so Mentoring, irgendwie Ratschläge geben. Und da freut man sich natürlich. Aber es hat nichts, also man erschafft nichts direkt. Und ich bin gern, ja, wie soll ich sagen, ich habe gern sehr konkrete Sachen und setze die auch gern um. Also die Strategie ist sehr gut und ich habe auch, glaube ich, einen sehr guten Weitblick, was wird passieren im Technologieumfeld.
Aber so das Lässigste, was einem wirklich macht, ist halt ein Unternehmen aufbauen.
Ja, man kann es anfassen sozusagen und eben mit einem Team zusammenarbeiten, das wirklich das verwirklicht mit einem zusammen.
Ich habe es gesagt, Sie sind eigentlich in einem Sektor, wo es relativ wenig Frauen gibt. IT, Digitalisierung, Technologie. Wie erklären Sie sich das? Ist das einfach ein Klassiker, weil das grundsätzlich Frauen nicht so interessiert? Oder ist es, also quasi liegt es in der Natur von dem Unterschied zwischen Frauen und Männern? Oder ist, oder könnte man das auch stark ändern?
Ja, klar kann man das stark ändern. Also es gibt keinen Grund zum Beispiel, warum es mehr Männer als Programmierer sollte geben wie Frauen. Also bis in den 80er Jahren sind mehr Frauen Programmierer gewesen wie Männer.
Ist das so?
Ja, ja, das ist auch,
aber
auch
zum Beispiel das war am Anfang wie, von der, eigentlich vom PC, oder?
Ja, genau, weil die Männer haben sich mehr gekümmert um Hardware. Das war irgendwie mehr prestigeträchtig. Und dann, wenn etwas mehr Prestige bekommt, besser bezahlt wird, dann kommt oft so Maskulinisierung von Beruf. Also es ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert auch so gewesen, mit Drucksetzung. Da hat man am Anfang hat man betont, dass das wie Klavierspielen ist und da Drucksetzung machen. Und dann, wo es irgendwie lukrativer geworden ist, dann hat man betont, dass Druckerschwärzen, ja, das ist ja nur für Männer und da wird man schmutzig, bla. Das ist ein interessantes Phänomen, wo einfach...
Also wo eigentlich eine Prägung ist
von
unserer Wahrnehmung.
Genau, und also das Konstrukt, oder? Und das ist mir relativ früh bewusst worden. Habe mich schon als junge Frau, Teenager schon mit dem Phänomen befasst. Mhm. Aber was man wird eigentlich schon oder wurde, also jetzt ist es heute, ist es besser geworden, in eine Rolle drängt. Also ich habe zum Beispiel mich sehr stark interessiert für Chemie. Wie mein Großvater war Chemiker gewesen, Mutter, Vater, Großmutter, Apotheker. Und dann bin ich zu einem Schnuppertag an der Uni gewesen. Und der Ordinarius damals, ich habe ihn gefragt, sagt das ein guter Beruf für Frauen? Und er hat gesagt, nein.
Chemikerin.
Nein, das ist ein schlechter Beruf, weil man müsse irgendwie 10 Jahre bis zur Promotion das machen und dann würde man ja Kinder wählen, bla bla. Es ist schockierend, oder? Also so eine Aussage. Und das ist jetzt, wie lange ist das her? 30 Jahre oder so ist das her. Und das, so etwas getraut sich natürlich heute niemand mehr zu sagen. Aber wenn man schon anschaut, wie in deutschsprachigen Ländern, das ist ein anderer, nicht genau gleich, in deutschsprachigen Ländern, wie wenig Frauen sich zu Ingenieur ausbilden, also Maschinenbau,
also
Elektrotechnik.
Also klassische Mannenprüfe, ja.
Genau. Und da fehlt natürlich die Pipeline. Mhm. Und wenn die Pipeline fehlt, ja, dann wird es natürlich in der nachgelagerten Stufe wird's noch schlimmer. Ja. Oder?
Aber darf ich nochmal, glauben Sie, dass das der Hauptgrund ist? Weil eben auch in der Informatik hat es wenig Frauen, glaube ich, heute noch in den Lehrgängen, dass die Frauen sich einfach grundsätzlich weniger interessieren für die Themen. Das glauben Sie nicht in dem Fall?
Nein.
Okay.
Es kommt wirklich darauf an, wie man auch zu dem angeführt wird. Also wenn man zum Beispiel Mädchen zeigt, was man kann machen von Themen, wo sie interessieren mit dem Fach, dann sind sie auch genau gleich interessiert.
Ist noch interessant, wie Sie das charakterisiert haben, dass Männer mehr auf Prestige gehen, auf Machtfülle und Frauen auf andere Faktoren. Können Sie das noch ein bisschen illustrieren? Auf welche Faktoren gehen Frauen eher?
Ich glaube, Kollaboration ist wichtiger, wie sich selbst darstellen. Ich finde eigentlich nicht wahnsinnig viel Unterschied. Also,
okay.
Es gibt, glaube ich, mehr Unterschied zwischen einzelnen Personen wie zwischen Geschlechtern. Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass bei Frauen manchmal ein bisschen mehr hängen bleibt von der sozialen Arbeit. Also wenn man jetzt schaut, wer organisiert irgendwie Nachtessen zwischen Kollegen oder so, dann ist es vielleicht eher Frauensache. Aber das ist auch eine soziale Prägung.
Es ist ja, man sollte darum vorsichtig sein mit so Themen, weil man schnell in die Stereotypen rein ist natürlich und in der Generalisierung. Aber ich habe gesehen, dass Sie sich schon oft zu dem geäussert haben und Sie haben ja gesagt, ganz grundsätzlich, was Frauen betrifft als Gründerinnen, als Firmengründerinnen und Unternehmerinnen, gibt es ja viel zu wenig Frauen immer noch. Und es hätte vielleicht auch damit zu tun, dass den Frauen ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt, Selbstvertrauen, wo dann die Männer vielleicht sogar eher zu viel davon haben.
Ja, das stimmt so. Also zweifeln viel mehr an sich. Also eine Frau macht eher nochmal einen Ausbildungslehrgang oder nochmal ein Studium, damit sie sich kompetenter fühlen. Und das kennt man ja von Bewerbungen, oder? Wenn man jetzt irgendwie eine Frau will, jedes von diesen 10 Punkten, die aufgeführt wird im Stelleninserat, erfüllen und man sagt, wenn 3 oder 4 sind, ja, das passt super, das kann ich.
Ist es bei Ihnen eines der Motive gewesen? Sie haben ja einerseits rechts eine Ausbildung in Jus, eine Ausbildung in Wirtschaft, nachher haben Sie am MIT ein Studium gemacht.
Vermutlich, ja. Ja, das ist, glaube ich, so. Ich mache jetzt nochmal eins. Ich bin jetzt dran, Master of Science in Computer Science zu machen.
Gut, aber das ist nicht, weil es Ihnen noch Selbstvertrauen fehlt, sondern weil Sie neugierig sind.
Ja, und weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist so ein bisschen Nachholbedarf, würde ich sagen. Vermutlich hätte ich das von Anfang an studieren sollen. Mir hat aber einfach der Mut gefehlt.
Der Mut?
Ja, als junge Frau. Okay. Mit 19, wo ich Studienfach ausgewählt habe, bin relativ schnell vom Wirtschaftsstudium gelangweilt gsi. Das ist so eher, ist es das gsi? Das ist irgendwie einfach gsi.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, ich brauche etwas, so vielleicht strukturierter, logischer ist. Und dann habe ich Jus studiert, weil wir haben an der HSG auch Jus müssen belegen und es hat mir gut gefallen. Dann war das aber auch nicht wirklich das gewesen. Und ja, so habe ich dann eigentlich erst in meiner Softwarefirma erlebt, dass das vermutlich das gewesen wäre, was besser zu mir gepasst hätte.
Also es ist ein Weile lang gegangen, bis Sie das gefunden haben. Und nochmal, haben Sie das Gefühl, das hat auch damit zu tun gehabt, dass man eine Erwartungshaltung hatte, die gesagt hat, Frauen sind eigentlich in diesem Gebiet weniger die Richtigen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich kaum getraut, Wirtschaft zu studieren, weil da hat man ja Mathe machen. Man muss dazu wissen, ich habe das zweitbeste Abitur an meiner Schule gemacht. Also, wenn sich so jemand nicht getraut, irgendwie das zu machen, weil es könnte ja zu schwierig sein, da ist irgendetwas verkehrt gelaufen.
Was läuft denn verkehrt?
Das ist furchtbar gewesen. Grundsätzlich haben Buben Vorschusslorbeeren in diesen Fächern, also Physik und Mathematik, auf jeden Fall gehabt. Das ist einfach denen mehr zugetraut worden.
Genau, also man sagt ganz grundsätzlich, Buben sind besser in der Mathematik, ja, in diesen Fächern, Frauen sind besser in der Sprache.
Völliger Quatsch, oder? Also wenn man am MIT schaut, die Mehrheit der Mathematikstudenten sind Frauen.
Okay. Ja. Also die haben eine andere Wahrnehmung in dem Fall von der Talentverteilung.
Ja, es gibt da auch ein bisschen weniger Leute, die jetzt zum Beispiel Maschinenbau studieren. Also die Frauen machen eher vielleicht Biochemie und Mathematik und Neurobiologie, solche Sachen. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal wollen Frauen auch sich mehr einsetzen für Gesellschaft, statt, ja, wie soll ich sagen, alles für mich und ja, ich bin die Person, egoistisch vielleicht, kann man vielleicht sagen, Frauen werden dazu erzogen, mehr soziale Wesen zu sein.
Ist denn das, es ist jetzt auch ein bisschen ein Stereotyp, aber nehmen wir es mal als eine Aussage an, die vielleicht tatsächlich auch richtig ist. Würde ich sagen, ist das ein Grund auch, dass Frauen bis jetzt wenig vertreten sind in der Führungsetage, weil sie das Gen vom Ellbögeln zu wenig pflegen und sich durchsetzen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist einem zu blöd, oder? Das ist Energieverschwendung, also auch in meiner Hinsicht. Und deswegen habe ich mir auch den Unternehmerberuf ausgesucht, weil da bin
also
ich der Chef.
Also im Unterschied zur Managerin,
ja,
die
genau.
Angestellt ist.
Ja, genau. Ja. Also ich habe das bei Praktika schon gemerkt im Studium, dass ich eigentlich keine Lust habe, da die Ellbogen auszufahren. Das ist Energieverschwendung.
Quasi.
Das hat nichts mit der Sache zu tun. Und ich arbeite viel lieber an den konkreten Ergebnissen.
Mhm. Das ist natürlich eigentlich eine ernüchternde Analyse, weil man will ja mehr Frauen als Gesellschaft in Führungspositionen. Das heisst, im Moment müsste die Frau immer noch männliche Eigenschaften haben, um möglichst weit raufzukommen.
Manchmal, ja. Es tut sich also ändern. Also, als ich meine erste Firma gegründet habe, das ETH-Spin-off, habe ich keine.
Das ist das mit der Sprachtechnologie?
Genau.
Das Fox?
Genau, das Fox, ja.
Wo sie nachher für 125 Millionen haben können verkaufen.
Genau, ja.
Ich gratuliere herzlich.
Ja, die Venture-Investoren haben natürlich viel von dem Geld verdient, aber mal. Ja, nein, ich bin sehr stolz.
Darf man sagen, es hat sie auch zur Multimillionärin gemacht?
Ja, schon.
Wie alt sind Sie da?
Da bin ich, Moment mal, 37 gewesen.
Okay.
Ja, also kein Baby mehr.
Also, wir kommen nachher noch drauf. Das war ein harter Weg bis dahin.
Auf jeden Fall, ja. Kann man so sagen.
Ja. Aber ich habe Sie unterbrochen. Also, wo Sie Ihre erste Unternehmen?
Ja, als ich die erste Firma aufgemacht habe, habe ich keine einzige andere Technologieunternehmerin in der Schweiz kennt.
Also, es hat es nicht gegeben? Genau.
Ich habe keine kennt. Und dann bin ich mit meinem Mann zusammen auf Boston gezügelt. Und wir sind dann 12 Jahre da gewesen. Und da habe ich aufs Mal Dutzende kennengelernt. Und für mich war das wie Disneyland gewesen. Ich bin einfach begeistert gewesen und habe Mentorinnen gefunden, bin da wirklich herzlich aufgenommen worden und habe dann auch eine Networking-Gruppe gegründet für Frauen, wo CEOs sind und Gründerinnen. Und ja, habe probiert, den Geist dann da weiterzugeben. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung in der Schweiz gewesen, der soziale Druck, wo auch mich beeinflusst hat. Zum Beispiel, dass immer noch zu dieser Zeit so war, dass wenn man schwanger wird, dann haben viele Frauen ihre Stelle gegründet.
Ja.
Und das,
oder sie haben sogar vom Arbeitgeber her einen Druck gehabt, oder man hat sie schon gar nicht in eine Position befördert, weil man gewusst hat, die wird irgendwann schwanger. Das ist vielleicht nicht ideal für die Firma.
Ja, und dem Druck kann ich mich nicht aussetzen. Also hat es Amerika natürlich auch. Hat man auch Vorteile gehabt. Ich habe zweimal schwanger Fundraising betrieben, Investoren gesucht und ja, da haben wir einiges müssen anhören. Das ist nicht.
Wie meinen Sie? Also, Sie sind schwanger gewesen, man hat das auch gesehen.
Ja, schon beim zweiten, beim ersten habe ich mich noch hinter einem grossen Sakko irgendwie versteckt.
Okay.
Und hinter einem Stuhl und so nach vorne gelehnt.
Ja.
Ja.
Aber das war eine spezielle Situation, die ja, so
klar.
angenehm
war. Ja, ja, ja. Also ja. da haben einige gesagt, ja, bist du sicher, dass du irgendwie dich nachher auch voll hinter der Firma stehst, dich da weiter so stark engagierst? Und dann habe ich bin völlig entsetzt gewesen, weil ich bin eigentlich die Versorgerin von der Familie gewesen. Und ich denke, wenn ich ein Mann wäre und so sagen, wir kommen ein Kind über, würde man nicht denken, dass der Mann mehr engagiert ist, mehr Antrieb hat, die Familie dann zu versorgen. Und da bin ich also wirklich empört gewesen über solche Fragen.
Mhm. Ich habe mal hineingeschaut, was für Videos das gibt von Ihnen. Und es gibt ein Porträt im Zusammenhang mit der Höhle der Löwen. Und wir schauen das mal an, dem Moment, wo man sieht, dass Sie noch Zeit wollen und dünn mit dem Kind verbringen. Da können wir nachher weiter über das reden.
Aha. Ich habe 3 Unternehmen gegründet und immer viel für das geschafft. Aber ich bin auch Mutter von 2 Kindern. Und mir ist es sehr wichtig, auch mit denen Zeit zu verbringen. Deswegen ist es wunderbar, dass wir da die Schule fast auf dem gleichen Grundstück haben wie unser Haus. Und so kann ich tagsüber auch immer wieder mal Kind sehen. Jakey, komm her!
Bettina ist nach 10 Jahren USA zurück in St. Gallen, im gleichen Quartier, in dem sie schon als Studentin gelebt hat.
Vor 21 Jahren haben mein Mann und ich hier oben in der Dachwohnung zusammen gewohnt. Und jetzt wohnen wir kaum 50 Meter entfernt in dieser schönen grossen Villa, die wir als Studenten immer bewundert haben.
Aber das ist doch jetzt eigentlich, jetzt sind wir beim Pudelskern, oder? Lässt sich das unter einen Hut bringen. Also, man sieht jetzt, wie Sie ein bisschen Zeit haben zwischen Ihnen für Ihre Kinder. Aber eben nochmal, Unternehmerin, Gründerin, CEO, das ist so ein Fulltime-Job, dass ich das Gefühl habe, man ist trotzdem immer in einem, es zerreißt einem doch eigentlich.
Ja, das ist schon so. Also das darf ich nicht leugnen, oder, dass es schwierig ist. Das ist aber für Männer wie für Frauen ist es schwierig. Und was das Wichtigste ist, also das rate ich auch jungen Frauen, die Auswahl vom Partner ist das Allerwichtigste. Ich habe das Glück, dass mein Mann Andreas sehr viel sich eingesetzt hat. Eigentlich zusammen mit unserer Nanny damals viel mehr Arbeit geleistet hat als ich. Ich war einfach viel unterwegs gewesen. Am Morgen um 5:30 auf den Flieger, auf Chicago geflogen, am Abend zurück. Ich habe mich schon bemüht, dass sie dann noch im gleichen Haus schlafen wie ein Kind und am nächsten Tag sie dann sehen, bevor sie in die Schule gehen oder in den Kindergarten, Krippe. Aber
ja. Es bleibt oberflächlich ein bisschen.
Ja, ich würde nicht sagen oberflächlich, aber die Zeit ist halt einfach weniger und dann ist man auch häufig erschöpft. Oder? Das, das muss man schon zugeben. Also es ist schon ein rechter Balanceakt.
Also es ist wichtig, was für einen Partner dass man auswählt, wenn man das so bewusst kann machen kann, dass man jemanden findet, der einem die Last abnimmt, dann funktioniert es. Männer haben vielleicht grundsätzlich weniger schlechtes Gewissen als Frauen. Ist das bei euch auch so gewesen?
Ja, er hat ja viel mehr gemacht. Also von dem her ist es ja an mir gewesen, das schlechte Gewissen zu haben. Von dem her, ja. Aber ich weiss nicht, ob es anders gewesen wäre. Also ich habe wirklich jemanden, wo so Partners in Equality, sagt man dem auf Englisch. Also gleichberechtigte Partnerschaft. Und das habe ich auch bewusst gesucht. Also ich habe schon als junges Mädchen gewusst, dass ich Mutter will sein. Schon mit 11, 12. Das habe ich gewusst. Es gibt ja Frauen, die das nicht so haben. Aber ich wollte das unbedingt. Aber ich habe auch gewusst, ich will etwas im Beruf machen. Ja, Führungsrollen übernehmen. Mhm. Das habe ich schon früh gespürt. Und dementsprechend habe ich auch jemanden gesucht, bei dem ich das Gefühl habe, das wäre die richtige Person, das zu machen. Und ja, das war eine bewusste Auswahl gewesen. Und meine Freundinnen sagen immer, du hast sehr strategisch geheiratet.
gut, also die Frage ist, kann man strategisch und aus Liebesgründen heiraten?
Dann ja, natürlich. Ja.
Das andere wäre ein bisschen fies, wenn Freundinnen sagen, du hast nur rein taktisch geheiratet.
Nein, taktisch nicht, strategisch ist noch ein Unterschied.
Genau, was ist der Unterschied?
Ja, Taktik ist eher so das Tägliche, was man macht. Und strategisch ist der Weitblick ja, in die Zukunft raus.
Der Nachhaltige, ja. Genau, dass es auf lange Sicht raus funktioniert. Grossartig. Das haben Sie jetzt eigentlich mehr oder weniger in Eigenverantwortung gemacht. Sie haben gewusst, was Sie wollen, wie Sie heiraten müssen. Wir haben aber natürlich Rahmenbedingungen. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, es braucht eine Frauenquote. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen einen grösseren Mutterschaftsurlaub haben. Was würden Sie sich wünschen von den Rahmenbedingungen her? Sind das gute und zielführende Ansätze?
Ja, finde ich. Also ich habe das Gefühl, dass gerade in so einer Übergangsphase Quoten berechtigt sind, weil sie einen Impetus geben. Also in Amerika ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass, ja, ich weiß jetzt nicht, wer das genau ist, aber dass einige Investmentfonds gesagt haben, wir investieren nicht mehr in Firmen, wo nicht wenigstens ein oder zwei Frauen im Board haben. Das finde ich super. Das ist ein Impetus, weil da haben sie einfach so, sagen, ja, unsere Marktvalue wird geringer sein. Wunderbar. Das ist keine staatliche Regelung, oder? Aber ich finde auch staatliche Regelung nicht falsch. Also Kalifornien hat zum Beispiel eine jetzt geschaffen. Und das erweitert auch die Pipeline, glaube ich, von Frauen. Also häufig ist es ja so, dass Leute sagen, ja, wir finden niemanden. Blödsinn, haben nicht genug geschaut. Mhm. Muss das stärker machen.
Das sind die gängigen Argumente, ja, die dagegen sprechen. Die Firmen sollten Freiheiten haben, zu wählen, wer sie will, nicht im Zwang. Man findet vielleicht nicht gute Kandidaten. Es gibt eine Reihe von Argumenten, die findet sie Feben nicht?
Nein, weil es einfach eine faule Ausrede und man hat lang genug gewartet, immer gesagt, ja, Selbstbeflüchtung, bla bla bla. Mhm. Das hat wenig genützt. Also wir sind jetzt in den letzten 20 Jahren nicht sehr viel weitergekommen mit dem. Und von dem her braucht es wie in jedem anderen Bereich auch, dass wenn Sachen nicht verheben, dass dann der Staat etwas macht. Mhm. Oder? Und das finde ich eigentlich nur gerecht. Eine andere Meinung habe ich übrigens zum Mutterschaftsurlaub.
Okay.
Ich denke, dass ein zu langer Mutterschaftsurlaub schlecht ist. Zum Nachteil ist von den Frauen, weil sie kommen aus dem Rhythmus raus, aus diesem Netzwerk. Also ich bin dafür, dass man irgendwie 4, 5, 6 Monate oder so, das ist gut, aber viel länger. Alles andere läuft weiter und man selber bleibt stehen. Es ist viel besser, wenn es adäquate Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Das ist eigentlich der Weg. Relativ kurz, also je nachdem. In Amerika hat es ja gar keine gesetzlich geregelte Mutterschaftsurlaub.
Ist dann die Frage, ist es eine Aufgabe der Firmen oder ist es eine staatliche Aufgabe?
Ich glaube, es ist eine staatliche Aufgabe, ja, weil es einfach nivelliert, oder? Dass irgendwie. Wobei, in den USA ist es so, dass die Firmen jetzt im Wettbewerb stehen, wenn sie hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen wollen, mit dem Mutterschaftsurlaub.
Ja, und die besten Bedingungen quasi für
und Vaterschaftsurlaub für auch. Genau, also das ist extrem wichtig geworden, um die richtigen Leute können zu heben oder auch anzusuchen als Arbeitnehmer.
Erlauben Sie, dass ich das noch mal ein bisschen vertiefe? Ich finde es interessant. Sie sind für mich ein Beispiel von einer Frau, die ganz aus eigenem Willen und in eigener Verantwortung ihren Weg gegangen ist und eigentlich man ja doch auch erwartet, dass sie sagt, nein, das bringt nichts, hört man auf mit staatlichen Regelungen. Frauen können selbstbewusst genug sein, zu mir Weg gehen und das wäre auch richtig so.
Nein, so denke ich das nicht. Nein. Ich bin also da, wenn es Markt, also ich bin ja Ökonomin, oder? Marktversagen ist etwas, wo man dann in der Gemeinschaftsstaat ist ja nichts anderes wie ein Sozialkonstrukt, wo wir freiwillig, ja, dem quasi uns zusammentun als Menschen. Und wenn es da ein ja, eben Marktversagen gibt, dann muss auch der Sozialkontrakt greifen.
Wieso ist das Marktversagen?
Ja, weil es nicht alle Teilnehmer gleichen Zugang haben zu dem Arbeitsmarkt und durch das auch Potenzial verloren geht, ein erhebliches Potenzial. Also man rechnet ja aus, wenn die Frauen mehr im Erwerbsleben wären, dann wäre, glaube ich, das Sozialprodukt wäre, glaube ich, 3%, 4% höher. Das ist viel. Wenn man einfach nur mehr Frauen hätte, die berufstätig wären.
Das ist ja der Grund, warum, oder einer von den Gründen, ein rein ökonomischer Grund, warum man sagt, das müsste so sein. Ein anderer ist rein gesellschaftlich, dass Frauen sich genauso sollen können verwirklichen und eben auch in den Branchen und Berufen, wo sie bis jetzt untervertreten sind. Ja, es ist interessant, wie Sie am Anfang des Gesprächs gesagt haben, Sie haben zwei Kinder auf die Welt gebracht. Also Sie haben zweimal Schwangerschaften gehabt und haben das müssen unter einen Hut bringen mit der beruflichen Karriere. Da sind die Frauen natürlicherweise in einer viel schwierigeren Situation als Männer. Männer gebären nun einfach mal kein Kind.
Ja, das ist so. Nein, in dem nichts so zu fügen.
Aber was müsste passieren, dass man könnte Schwangerschaften, mehrere Schwangerschaften, unter einen Hut bringen, in idealer Weise, dass Frauen gleich Spitzenkarriere machen können? Geht das nochmal? Also geht das überhaupt letztlich?
Ja, sicher geht es. Also es muss einfach ein richtiges Betreuungsumfeld haben. Also da sind natürlich alle möglichen Lösungen gefragt. Also,
Sie haben eine Fulltime-Nanny gehabt, oder? Wo sich ja, praktisch um alles gekümmert hat.
Ja, und mein Mann. Oder? Ja. Also, ja. Ja, die haben das weitgehend abgedeckt. Und ja, ich habe halt viele Sachen delegiert, die jetzt nicht zentral sind. Ich muss jetzt nicht zwingend Kinderkleider kaufen oder Windeln posten. Das ist nicht soll ich sagen, Kernaufgabe von Elternschaft. Das habe ich einfach so Sachen delegiert.
Das kann genauso gut über anders machen oder das kann ein Mann machen?
Ja, das kann jeder machen, ja.
Ja, genau, ich habe auch Windeln gewechselt, ohne Problem.
Ja, ja, natürlich, also das gehört sowieso dazu. Ja. aber Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch 80% geschafft haben und Sie haben das sich koordiniert mit Ihrer Frau und dass Sie da auch die Verantwortung übernommen haben. Ich glaube, das ist heute viel mehr so wie nach der Generation von unseren Eltern.
Ich finde das vollkommen richtig. Ich erlebe es einfach in der Realität, dass es immer noch einen grossen Unterschied ist, dass immer noch die Mütter sehr viel mehr machen, auch sehr viel mehr Organisation vom Familienleben, von der Schulplanung, von den Ferien und so weiter machen als Männer. Weil, warum weiss ich nicht, aber hat es nicht auch damit zu tun, dass Mütter letztlich gleich innigere, nähere Bezug haben zu ihren Kindern, wie sie sie auf die Welt gebracht haben.
Nein, das ist Blödsinn. Das ist komplettes
altmodisches Denken.
Ja, ja, völlig.
Führen Sie es noch ein bisschen aus?
Ja, ich weiss gar nicht, was ich zu dem soll sagen. Nein, man hat Kinder zusammen und das ist, ja klar, die biologische Funktion ist klar, aber sonst, also ich glaube, Männer haben genauso, wenn sie sich Zeit nehmen, ein genau inniges Verhältnis. Also bei uns in der Familie ist es so, dass der Mann ist irgendwie, wenn die Kinder auswählen können, oder, dann gehen sie eher zu ihm.
Ah ja?
Ja, gut, er erlaubt auch manchmal mehr Sachen wie ich bin dann manchmal strenger.
Das kann ich, ja.
Aber nein, also er ist da der Default Parent, oder? Er ist da der erste Ansprechpartner.
Gut, gehen wir vielleicht noch ein bisschen in das Thema vom Unternehmertum, vom Gründertum auch. Sie haben relativ früh gewusst, dass Sie eine Führungsposition übernehmen wollen. Ich habe das faszinierend gefunden, ein bisschen nachzulesen, wie es Ihnen in den ersten Jahren ergangen ist. Also wenn man erfolgreiche Leute sieht, dann sieht man ja immer die erfolgreiche Seite. Eine Firma gegründet mit 37 verkauft für 125 Millionen. Was sind die ganz schwierigen Momente gewesen, die man nicht so auf dem Radar hat für Sie?
Ja, also wir haben ja die ETH-Spin-off-Firma Swox gegründet im 2001 und das ist nicht die idealste Zeit zur Firmengründung. Also der Dotcom-Boom.
Das war noch ein Crash gewesen.
Ja, der Dotcom-Boom war da gerade so am Auslaufen. Wir sind ursprünglich noch in der Telekom-Branche gewesen. Da hat es ja den grossen WorldCom-Skandal gegeben. Da ist das, also der ganze Telekom-Sektor ist implodiert. Dann ist 9-11 gekommen. Also, was soll ich sagen? Man hätte sich eigentlich nicht schlimmer können aussuchen.
Mhm. Ja. Was hat das konkret geheißen im Arbeitsalltag, im Aufbau von
der Firma? Ja, wir haben anfangs eigentlich einigermaßen können Geld raisen. Mit Investoren hat man Geld können, einbringen in die Firma. Und dann ist es aber so gewesen, am Anfang haben ja Investoren und auch die Unternehmer haben so die rosa Brille an und sagen, ah, das wird alles ganz toll und super und wunderbar. Und dann muss man aber anfangen, Ergebnisse zu zeigen. Und da ist es dann schwierig geworden. Es ist viel länger gegangen, wie man gedacht hätte. Ja, und so ist es dann gewesen. Also wir konnten im 2002 auch noch mal Geld aufnehmen, aber im 2003 sind wir ausgeschossen mit Geld. Und da haben wir die Hälfte der Leute müssen rausrühren. Also erst haben wir 95% Kurzarbeit gemacht. Und das hat dann immer noch nicht gelangt. Und dann haben wir ein paar Leute können auf Uni-Projekte schieben, Forschungsprojekte und andere Hälfte rausrühren. Ja, also, und wir sind damals mal 22 gewesen oder so Leute. Also nicht super gross, aber auch nicht winzig klein.
Mhm. Wie war das für Sie?
Schwierig. Also ich bin ja nicht einmal 30 gewesen und musste die Leute Lebensgrundlage wegnehmen. Das, also als Unternehmer hat man ja auch viel Sozialverantwortung. Man ist, Leute versorgen ihre Familie mit dem Lohn, den sie überkommen. Und das war auch schwierig gewesen. Ich habe sehr unter dem gelitten, also das ganze Gründerteam. Wir haben schon das Gefühl, wir haben versagt. Und,
Vor allem weiss man ja dann nicht, kommt es in einer nützlichen Frist besser. Also man fängt an zu zweifeln, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg?
Ja, wir haben es nicht gewusst. Ja, und dann haben wir weiter geschafft und irgendwann haben wir dann den Durchbruch geschafft und haben die richtige, man sagt dem Product Market Fit, also wer kauft das Produkt zu welchem Preis und was und wie muss das Produkt aussehen.
Wir müssen vielleicht noch schnell erklären, was das für ein Produkt war. Also Sprachtechnologie.
Wir haben Text-to-Speech-Software gemacht. Also Sprachausgabe ist heute überall. Also das Navi redet mit einem oder der Google Home redet mit einem und überall ist das, aber vor 20 Jahren ist das nicht so gewesen. Wir als junge Unternehmer haben natürlich gedacht, ja, in noch 2 Jahren kommt das garantiert. Das ist dann 10 Jahre gegangen.
Also es war ein bisschen komplexer gewesen, auch technisch. Ja. Also es ist ja heute noch nicht voll befriedigend.
Ja, aber mittlerweile, also ich weiß nicht, ob Sie jetzt da irgendwie ein Alexa haben oder ein Google Home.
Das ich habe jetzt zum Beispiel im Auto ein Navi. Das kann ich mit Spracheingabe bedienen. Aber es versteht sehr viele Sachen nicht, auch wenn ich mich versuche, sehr deutlich auszudrücken.
Also ich finde, mittlerweile ist es sehr brauchbar. Aber das ist die Spracheingabe, die Spracherkennung. Wir haben Ausgabe gemacht, also wo der Computer mit einem spricht.
Das heisst, der Computer liest den Text und tut ihn nachher sprechen.
Ausgehen. Genau. Und Software kalkuliert Sprachmelodie, setzt Wörter zusammen, dass es möglichst natürlich tönt.
Sind eigentlich Sprachdurchsagen heute im Zug, sind die so generiert oder sind die noch von natürlichen Sprechern?
Die werden zusammengesetzt. Also was man da macht, ist, man erstellt einen Sprachkorpus, also ganz viele verschiedene Aufnahmen von einem Sprecher. Also es sind schon immer so gewesen.
Sprecherin.
Ja, genau. Und die werden dann in kleine Teile zerhackt. Und dann sucht die Software möglichst lange Abschnitte, die man dann zusammensetzen kann.
Genau. Und in der Anfangszeit hat man das Gefühl gehabt, es stimmt irgendwie mit der Tonmelodie nicht.
Ja.
Und jetzt ist es immer natürlicher geworden, denkt es mir.
Genau. Und das ist das, was wir da vor 20 Jahren gemacht haben. Und wir haben im Telekom-Bereich angefangen, aber wir haben dann letztendlich gefunden, dass im Bereich von der Navigationsgerät, dass da die Sprachausgabe sehr einen guten Anwendungsbereich hat und dann nachher auch in Handys zum Beispiel, E-Mail vorlesen, diese Sachen. Und so haben wir können dann einen Haufen Verträge machen mit den grössten Autoherstellern auf der Welt, also deutsche Autoindustrie, französisch, Italienisch und so weiter, also Japanische, Koreanische.
Und da aber das hat 10 Jahre gebraucht? Bis sie
nein, das hat nicht 10 Jahre gebraucht, das hat 5 Jahre gebraucht.
Okay.
Und dann, aber dann muss erst mal die Umsätze kommen und so. Mhm. Und dann hat man einfach genug, sind wir genug gross gewesen und genug profitabel. Also nach 5 Jahren sind wir profitabel gewesen, aber dann hat man noch mehr müssen aufbauen. Und dann sind wir letztendlich also interessant gewesen für Mitbewerber, die uns dann aufgekauft haben.
Also die grossen Krisen sind am Anfang vom Unternehmertum. Jetzt sind sie etabliert, sind sehr erfolgreich gewesen mit verschiedenen Firmen. Jetzt gibt es das nicht mehr im Jahr.
Jawohl, es geht immer so weiter. Also bei einer neuen Firma ist es immer so wieder. Man muss von null anfangen. Man muss schauen, ob das Produkt, das man hat, ob das verhebt. Also das ist immer wieder der gleiche Prozess. Klar mache ich manche Fehler vielleicht nicht mehr, aber ich habe ja irgendwie mir ein bisschen, also 2 Sachen, keine Ahnung, sind passiert. Also die zweite Firma habe ich 2008 gegründet. Noch schlechteres Umfeld wie 2001, also wirtschaftlich. Und dann jetzt die neue Firma Julie habe ich dann 2020 gegründet.
Auch, am Anfang von Corona.
Am Anfang von Corona, ja. Zum Teil haben sich sogar einige von den Mitgründern noch nie persönlich kennengelernt, also physisch.
Jetzt von dieser neuen Firma?
Ja, ja, es ist also alles. Wir sind jetzt auf der ganzen Welt verteilt, von Krasnojarsk bis San Antonio, Texas und Lagos in Nigeria, London. Wir sind überall verteilt. Und ja, da hat man nicht können zusammenkommen bisher.
Also das klingt jetzt nach 3-mal eigentlich grösserem Pech. Andererseits ist genau das eigentlich die Realität von Unternehmern, dass sie immer wieder mit sehr widrigen Umständen konfrontiert sind und Lösungen finden. Und Sie haben, glaube ich, mal gesagt, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil dann wird man besonders kreativ.
Ja, und man wird besser getestet vom Markt. Wenn man in einer guten Zeit anfängt, dann sind die Leute eher so, ja, wir probieren mal aus, das klingt noch lustig, wir haben noch Budgetführung und machen wir mal. Schlechte Zeiten sind die Leute viel ehrlicher mit einem und sagen, das verhebt nicht, das musst du ändern, nein, das machen wir nicht. Das heisst, ich bin wirklich fest der Meinung, dass bessere Firmen in den Krisen entstehen. Ja. Die sind einfach viel mehr abgehärteter, müssen viel härter arbeiten am Anfang und sind von dem her auch disziplinierter.
Der Realitätscheck ist eigentlich viel ernsthafter als in guten Zeiten, wo man sich mehr erlauben kann.
Mhm.
Genau. Sie sind jetzt eben einem breiteren Publikum bekannter geworden durch die Sendung «Höhle der Löwen». Mhm. Und wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie mal gesagt, wo Sie müssen überlegen, ob Sie mitmachen in dieser Sendung. Das könnte einer von meinen besten oder einer von meinen schlimmsten Entscheidungen sein.
Nein, das habe ich, glaube ich, gesagt, zum Mitmachen bei der Sendung. Also das habe ich, ja, also da bin ich... Das ist natürlich, bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also, hätte da nie gedacht, dass ich da so etwas machen würde. Also, Reality-TV-Shows da. Ja. Wer denkt das? Also, als Unternehmer denkt man das nicht, dass das ein Teil vom Karriereweg könnte sein. Mhm. Und, ja, von dem her habe ich gedacht, ja, das könnte ja komplett schief gehen. Da könnte man
schlechter Ruf.
Ja, schlechter Ruf verrissen werden. Also, so. Und, nein, ist bisher nicht passiert. Also von dem her, bisher war es ein guter Entscheid gewesen.
Hilft es Ihnen auch in gewissen Bereichen von den Zielen, die Sie haben?
Ja, weiss nicht. Also meine Firma...
Oder anders gefragt, warum machen Sie es?
Ich glaube, alle Löwen dieser Sendung machen es, weil sie etwas zurückgeben wollen. Sind alles self-made Unternehmer. Hat niemand etwas geerbt oder so, sondern wir haben es alle aus eigener Kraft geschafft. Mhm. Und ich bin schon seit dem Studium sehr engagiert dafür, Entrepreneur-Ausbildung zu machen, Jungunternehmer zu unterstützen. Und für mich ist das Volksbildung an sich. Ich will den Leuten zeigen, mal, man kann es, man kann eine Idee haben und dann kommt man zu diesen Leuten und die geben einem Geld, wenn man das gut macht. Das finde ich eigentlich ist ein super Weg, aufzuzeigen, wie man es schaffen kann.
Ich habe bei Ihrer Vorstellung ja gar nicht alles können erwähnen, was Sie alles so geleistet haben in dem Bereich, angefangen mit Studentenorganisationen schon an der HSG über den Titel Young Global Leader vom WEF, mit Aktivität sind, glaube ich, eine Unternehmenssprechstunde, K.
Immer noch, ja.
Haben Sie immer noch?
Ja, ja, jede Woche, ja.
Wie geht das? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind sogenannte Business Angel.
Ja, also ich mache das jetzt nicht, um Investment-Pitches überzukommen, sondern einfach, ja, ich nenne das immer mein soziales Engagement. Einige Leute arbeiten irgendwie der Gassenküche und ich mache halt das. Ich probiere den Leuten zu helfen, den Weg ins Unternehmertum mehr zu finden, jetzt unterstützen, hat einen schwierigen Punkt. Also es kann sich jeder, der unternehmerisch unterwegs ist, kann sich bei mir anmelden, eine Sprechstunde. Und ich gebe denen eine halbe Stunde von meiner Zeit und gebe denen meine ehrliche Meinung zu den Problemstellungen, die sie haben. Das ist ganz
also,
einfach.
Das ist grossartig. Das ist eigentlich wie das zweite Bein von der Fernsehsendung. In der Fernsehsendung ist es ein bisschen härter, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Dort müssen wirklich die Leute versuchen, die Juroren oder Investoren zu überzeugen, dass sie mitmachen, dass sie bei ihnen Geld investieren. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, relativ hart.
Ja, müssen wir ja aus unserem eigenen Geld. Also der Sender gibt uns nicht das Geld zum Investieren. Von dem her, ja, da ist man natürlich, sagt man so und so nicht.
Wie viel Geld haben Sie bis jetzt investiert? Jetzt ist dann die dritte Staffel, wo kommt?
Ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, ein paar hunderttausend Franken, oder? Oder
mehr. Ja, also ja, ja. Mehr.
Ja. Also im siebenstelligen Bereich alles zusammen in dem Fall.
Ja, also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was das Jahr rauskommt. Also zugesagt haben wir es, aber okay. Es kommt dann nachher mal manchmal anders raus. Manchmal entscheidet sich der Unternehmer anders und wollen dann gleich nicht das Investment haben oder wir merken bei unseren Nachforschungen oder Nachfragen, merken wir, dass es nicht so verhebt oder dass man sich vielleicht nicht versteht. Das ist natürlich auch so. Investment ist eine Partnerschaft auf 10 Jahre raus und da muss man, das muss schon stimmen. Aber das Spannende an der Sendung ist einfach, wir kommen da rein, wir wissen nicht, was kommt. Wir werden reingeführt in das Studio. Wir sehen zum ersten Mal das. Und da hört man uns wirklich frei von der Leber weg, was wir meinen zu diesen Firmen. Und wir sind da ehrlich. Wir sind keine Schauspieler. Es gibt kein Skript, wo man jetzt irgendwie kein Drehbuch, wo wir einhalten müssen, sondern wir geben einfach unsere Meinung ab. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir investieren oder nicht.
Genau. Das ist ernsthaft. Das ist real.
Das ist
also
real.
Die Projekte sind real, die kommen auch. Und sie erleben natürlich sehr gut, was andere vielleicht in der Privatwirtschaft erleben, wie sich Leute müssen verkaufen, wie sie sich müssen präsentieren.
Ja, genau.
Was erleben Sie dann?
Ja, zum Teil sind es schon sehr lustige Sachen. Also manchmal sind das, wie soll ich sagen, mehr Tüftler wie Erfinder, wie Unternehmer, also Erfinder, Tüftler. Und ja, zum Teil haben die ganz lustige Produkte, also wo ich auch cool finde zum Teil, aber das ist nicht ein skalierbares Investment. Ich bin ja Technologieunternehmerin und investiere auch in den Bereich, wo ich mich auskenne und das sind skalierbare Technologieunternehmen. Manchmal lasse ich mich auch hinreißen zu etwas, wo eigentlich nicht im Fokus liegt, aber ja, das passiert halt auch mal. Dass
das macht ein bisschen Spass ja auch.
Ja, genau, ja. Und dann irgendwie ist Gruppendynamik und dann rede ich gerade mal mit dem Roli Brack und sage, hey, Roli, wollen wir das machen? So, mit dem uns absprechen oder mit dem Tobias Reichmuth. Wir sitzen ja nebeneinander und dann, ja, was meinst du? Und so. Also, wir haben es gut miteinander.
Wer verkauft sich besser, Männer oder Frauen?
Ich habe das Gefühl, beide gleich gut. Wir haben weniger Unternehmerinnen. Häufig sind Frauen so ein Ticken besser, muss ich sagen. Die sind noch mit mehr Leidenschaft noch dabei. Denen nimmt man das auch mehr ab. Ja.
Besser vorbereitet?
Vielleicht das auch, ja, das ist schwierig zum...
Perfektionistischer?
Weiß nicht. Nein, aber ich glaube, es ist die Leidenschaft. Dass man glaubt sehr, dass die sich da voll werden einsetzen und einfach werden arbeiten, bis sie zum Erfolg kommen.
Ein letztes Thema vielleicht noch, weil Sie in dieser Technologiebranche tätig sind, in der IT-Industrie auch, Digitalisierung. Wir haben jetzt ein gutes Jahr. Corona-Krise. Und viele Leute sind ernüchtert, wie unser Staat mit der Digitalisierung umgegangen ist. Man hat das Gefühl gehabt, wir sehen da weltweit an der Spitze, wir machen das sehr gut. Was ist Ihre Beurteilung?
Die ist nicht so. Also, ich bin recht enttäuscht von verschiedenen Sachen. Also Schule auf jeden Fall. Also, ich bin recht hässig gsi, wo man da den Schullockdown hatten, dass da keinerlei Online-Unterricht war. Gut, meine Kinder sind in der Primarschule. Das hat, glaube ich, bei der weiterführenden Schule ist das besser gegangen. Aber also, das ist kein.
Also, die Schulen waren nicht bereit.
Nein, absolut.
Sie haben das
absolut,
nicht gut umgesetzt. Ich habe das
nicht
selber erfahren, in meinem Umfeld auch. Dass die Schule im Grunde genommen, obwohl man die Hardware zum Teil schon verteilt hatte, also auch in Schulen, die ich kenne, hat man schon vor 2 Jahren, glaube ich, hat jedes Kind ein iPad bekommen. Aber der Unterricht online zu gestalten, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Also, ja. Also, es ist unhaltbar. Also, muss man an dem arbeiten. Ich meine, es ist sowieso, die Schule ist wenig digitalisiert. Also, wir kommen immer noch Zettel heim und dann Zeug ausfüllen und so weiter. Also, das ist ein bisschen vorsintflutlich, finde ich. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt, aber in Amerika war das komplett anders gewesen. Da hat man Online-Plattformen gehabt, also E-Mail und so weiter. Also,
ist das so?
Ja, ja. Also, ist da völlig normal.
Im schulischen Bereich, dass Amerika dort besser aufgestellt ist. Weil sonst gilt unsere Volksschule ja eigentlich als vorbildlich. Die amerikanischen Schulen sind im Durchschnitt nicht so einen tollen Ruf. Die öffentlichen Schulen, darum schicken da viele Leute ihre Kinder an Privatschulen.
Kommt darauf an, das ist regional sehr stark unterschiedlich. Mhm. Gerade in Neuengland, da Boston, Connecticut, New York und so weiter. Da sind Schulen, öffentliche Schulen eigentlich sehr gut und eine grosse Minderheit von Kindern gehen an einer Privatschule. Also von dem her, kann ich. Und ich habe das Gefühl, Primarschule ist in der Schweiz gut, aber nicht weltführend. Mhm. Also da sind jetzt nicht die wahnsinnigen Unterschiede. Das wird dann halt besser, denn je weiter man kommt, oder? Also, Gymnasialausbildung kann man nicht vergleichen mit Highschool, oder? Das ist ganz anders.
Ja, das ist klar. Der Fakt, dass es in den Schulen einen Haufen Luft nach oben gibt in der Digitalisierung, ist ja auch vielleicht irritierend, auch wenn man sieht nachher im Gesundheitswesen, wie wir Probleme haben. Es gibt so viele digitale Initiativen, es gibt so viele Kongresse, die sich mit diesen Themen beschäftigen und wo man versucht weiterzukommen. Was läuft denn falsch, dass wir da nicht so gut aufgestellt sind, wie wir uns würden wünschen?
Ich frage mich das auch immer. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr verstehen. Also vielleicht vor 10, 15 Jahren. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht wirklich.
Im Gesundheitsbereich, wo Sie jetzt tätig sind, fehlen uns ein Haufen elektronische Erfassungen. Also Patientendossier ist, glaube ich, jetzt etwas gegangen, oder? Aber wenn man schaut, Israel hat bei der Impfung einfach schneller vorwärts gemacht, hat auch einen Deal gemacht mit dem Datenaustausch. Wir sind da vielleicht auch sehr konservativ unterwegs. Dort haben Sie vielleicht ein bisschen mehr Einblick. Mhm. Was läuft im Gesundheitsbereich Digital Health nicht gut genug? Was müsste man machen?
Ja, die Systeme sind einfach nicht gut genug integriert. Und wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dem bin ich seit 94, 95, der hat so ein Klappblatt, wo meine Sachen drin sind, die dann per Hand eintragen.
Das bin ich auch so.
Und wegen Angst vor Hackerangriff und Datenschutz und so weiter, wollen das viele Leute nicht. Ich finde einfach, die ganze Datenschützerei wird mächtig übertrieben in Europa. Das haltet Fortschritt zurück. Man muss ja nicht gerade so umgehen wie die Amerikaner mit den Daten, dass das viel zu locker ist. Mhm. Aber jetzt, es werden so viele Sachen verhindert, weil man sagt, ja, der Datenschutz. Ich glaube, das ist auch immer ein, so ein Vorwand für die Verhinderer, oder? Wo sich dann hinter dem verstecken. Man kann so viele Sachen mit guten Cyberdefenses und Verschlüsselungstechnologien, biometrische Sachen, man so viel schützen. Also es ist eigentlich heute, ja, wenn man nicht gerade auf geheimdienstlicher Ebene ist, wer interessiert sich darüber, ob ich im 2001 irgendwie Verkältung hatte?
Es ist, glaube ich, recht stark getrieben durch die Datenschutzverordnung von der EU, oder? Wo, glaube ich, auch in der Schweizer Wirtschaft anstrengend ist zum Umsetzen.
Ja, ich meine, ich bin grundsätzlich nicht gegen Datenschutz, nicht, dass man es falsch versteht, oder? Also, wir nehmen das bei Julie extrem ernst, weil es sind vertrauliche Daten und da will man nicht, dass das jemand hat. Aber man muss irgendwie grundsätzlich davon ausgehen, dass es geht. Nicht grundsätzlich sagen, dass man das muss verhindern, weil das ist alles schlecht. Das ist natürlich auch ein bisschen der unternehmerische Ethos. Also als Unternehmer sagt man viel, eigentlich grundsätzlich immer ja, bis es dann einmal vielleicht muss nein sein, aber man geht eigentlich...
Also man sieht es eigentlich positiv.
Und genau, und das, da wird einfach extrem viel Fortschritt verlangsamt und das führt dann auch dazu, dass so Katastrophen passieren wie der Impf-Rollout jetzt in der Schweiz und in anderen Ländern. Das ist peinlich.
Das wäre das Stichwort gewesen, das ich als nächstes gebracht hätte. Oder wir hatten die Berichte gehabt, die per Fax aus den Praxen zum BAG geschickt worden sind. Aber jeder hat jetzt mit diesen Plattformen fürs Impfen können erleben, dass das einfach nicht gut organisiert ist. Ich habe mich selber angemeldet mit einem mühsamen Prozedere, um dann am Schluss zwei Termine zu haben, die irgendwie funktioniert haben. Und das ist ein bisschen eine ernüchternde Erfahrung gewesen.
Ja, also es wundert mich. Es gibt wirklich gute Sachen in der öffentlichen Verwaltung. Also in der Schweiz zum Teil sind es führende Lösungen, die da Behörden geschaffen haben. Und dass da jetzt, man hat immerhin fast ein Jahr Zeit gehabt. Man hat gewusst, es kommen dann irgendwann die Impfstoffe und man wird impfen. Man hat irgendwie ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, für das irgendwie zu machen. Und das IT-Projekt, wenn man das wirklich will, dann kann man das doch umsetzen in dieser Zeit. Und da ist einfach, vielleicht auch der Föderalismus ein bisschen im Weg gestanden. Ja, ich kann einfach sagen, ich bin immer noch enttäuscht von dem.
Lassen wir das so stehen. Sie kommen langsam zum Schluss, haben einen Haufen Arbeitsplätze schon geschaffen und Sie haben ein ambitiöses Ziel in die Welt gesetzt. Auf das wird man Sie jetzt immer behaften. Sie haben gesagt, Sie würden gerne 5'000 Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Wieso 5'000?
Ja, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Deutschland, Bad Nauheim, wo so 40 Kilometer nördlich von Frankfurt ist. 20'000 Leute. Und ich habe mir gedacht, wenn ich 5'000 Arbeitsplätze würde schaffen, das wäre äquivalent dafür, die ganze Bevölkerung dort einen Job zu geben. Das ist für mich eine Grössenordnung, die Sinn gemacht hat, einfach wo konkret ist. Und ich misse meinen Erfolg jetzt nicht im Geld. Das ist natürlich schön, sich nicht viel Sorgen müssen zu machen. Aber das ist es nicht, was einen am Morgen aufstehen lässt.
Und das haben Sie schon gedacht, wo Sie dort gelebt haben?
Habe ich irgendwann, da bin ich, glaube ich, irgendwo in meinen 30er gewesen, wo ich das mir überlegt habe. Weil die Leute gefragt haben, wie viel Geld willst du denn mal haben? Wann ist es genug? Und ich habe gesagt, es kommt mir gar nicht so aufs Geld drauf an. Ja, mach schon gerne mal eine schöne Ferien oder so und habe eine nette Wohnung. Aber irgendwann statt der Grenznutzen ist abnehmend. Von dem her habe ich irgendwie überlegt, was ist ein sinnvolleres Ziel, was einem auch Befriedigung bringt. Ich habe da schon, glaube ich, ein klassischeres Verständnis vom Unternehmertum, also dass man da auch der Patron oder Matron ist und Arbeitsplätze schafft, wo wirklich gute sind, wo man eine Familie von den Arbeitsplätzen versorgen kann und dass man eine Sozialverantwortung hat für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Ich hoffe, dass Sie das mehr in die Welt heraustragen können, auch mit dieser Fernsehsendung. Jetzt ist, glaube ich, die dritte Staffel ist im Kasten und kommt im Herbst.
Ja, im Oktober. Ich glaube, die Premiere ist im Moment angesetzt auf den Dienstag, den 26. Oktober.
Sehr gut. Dann werden wir Sie alle noch mit einem neuen und besseren Blick anschauen, weil wir Sie dürfen kennenlernen. Das hat mich außerordentlich gefreut. Danke vielmals für die sehr offene Kommunikation. Ich wünsche Ihnen toi, toi, toi und dass Sie möglichst schnell zu diesen 5'000 Arbeitsplätzen kommen.
Danke.
Herzlichen Dank, bitte Ihnen heim.
Danke, Herr Brennwald. Ja.